Einen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Bibelabend, Bibellesen mit Gewinn. Und ich starte heute mit einem Bibelwort aus den Losungen. Das ist ein Buch Mose, fünftes Buch Mose, Kapitel 13, der Vers 1. Hier spricht Gott durch Mose: Alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten und danach tun. Du sollst nichts dazu tun und nichts davon tun. Im Zusammenhang geht es um den alttestamentlichen Gottesdienst, um all die Dinge, die Gott geboten hat, die einzuhalten sind. Und aber auch geht es darum, dass derjenige, der ja, verführt, der zum Götzendienst verführt, mit dem Tod bestraft werden sollte. Ja. So sind wir heute ja nicht mehr unterwegs. Aber das zeigt trotzdem, wie ernst es Gott ist mit seinem Wort. Nichts davon wegtun, nichts hinzutun. Diese gleiche Aufforderung finden wir ja auch nochmal im Neuen Testament, im Buch der Offenbarung. Ja. Und so wollen wir uns auch bei unserem Bibellesen mit Gewinn daran, mit unserer Verkündigung daran halten, dass wir nichts vom Wort Gottes weglassen, aber auch nichts Eigenes dazu tun. Nichts Unbequemes weglassen, weil es halt nicht mehr zeitgemäß ist, dem Mainstream entspricht oder unserer gesellschaftlichen Trend. Aber auch nicht irgendwelche eigenen Fantasien und Überlegungen dazu reiben, sondern wir wollen uns am Wort Gottes halten und so sollen auch diese Bibelabende treu des Wortes Gottes gehalten werden. Und jetzt lasst uns gemeinsam beten am Anfang. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Abend, den du uns schenkst und wo wir gemeinsam wieder unter dein Wort kommen dürfen. Du möchtest neu zu uns reden, uns die Augen öffnen für das, was du zu sagen hast und was auf deinem Herzen ist. Und da bitte ich dich, dass dein Heiliger Geist heute Abend diesen Abend führt, unsere Herzen öffnet und berührt, damit deine Ziele zustande kommen, Jesus. Wir geben dir an diesem Abend die Ehre. Amen.
Da kommt doch niemand.
Thomas, du bist dran.
Ja, der Jens hat optimal eingeleitet und eingeführt in den Abend, denn dieses Bibelwort aus der Losung, das taucht auch heute auf im ersten Teil. Bibellesen mit Gewinn, die Bergpredigt. Ich mache wieder eine Einführung in einen weiteren Abschnitt aus der Bergpredigt und der Jens wird dann weiterführen im zweiten Teil und wird eine Konkretisierung bringen aus der Verkündigung Jesu, eines seiner Gleichnisse. So ist es ja die letzten paar Male schon gewesen, dass wir es uns so aufgeteilt haben. Ich mache immer die Bergpredigt, immer ein bisschen ein Stück weiter und der Jens wird dann aus der Gleichnisrede, aus den Gleichnisverkündigungen Jesu eine Konkretion anfügen. Also dritter Teil der Bergpredigt. Etwas schwach ist es zu sehen im Hintergrund. Der Berg der Seligpreisungen in Israel. Das soll uns einfach nur einstimmen. Und jetzt kommt gleich eine Übersicht über die Bergpredigt, wie wir sie auch schon in den vergangenen Abenden gesehen haben und uns schon mal vor Augen gehalten haben. Heute also werden wir den ersten Hauptteil uns zu Gemüte führen. Die Einleitung haben wir genau uns angesehen, die Seligpreisungen und das letzte Mal die Jüngersprüche. Und heute also soll der erste große Hauptteil der Bergpredigt im Mittelpunkt stehen. Das ist die neue Gesetzesauslegung Jesu. Und genau da kommt es eben darauf an, dass man zum Gesetz nichts hinzufügt und auch nichts hinwegtut. Dieses Bibelwort aus der Losung wird uns also heute auch in der Bergpredigt Jesu begegnen. Die Themen der Bergpredigt, drei Kapitel, Matthäus 5 bis 7. Und wie gesagt, die Einleitung haben wir in den letzten beiden Abenden von Bibellesen mit Gewinn und schon mal genauer angeschaut, die Seligpreisungen und die Jüngersprüche. Und heute also, es geht so richtig rein, im ersten Hauptteil, die neue Gesetzesauslegung Jesu, das Gesetz des Mose. Was versteht man im Judentum eigentlich unter Gesetz? Gesetz, das ist die Torah. Torah sind die fünf Bücher Mose. Torah ist ein hebräisches Wort, bedeutet nichts anderes als Gesetz oder Gebot. Die Einhaltung der Tora war eines der wichtigsten Themen, als Jesus auf dieser Welt unterwegs war. In den Fragestellungen, die die Menschen bewegten zur Zeit Jesu, war das Gesetz das wichtigste Thema. Wie legt man das Gesetz aus? Wie legt man die Tora aus? Wenn wir heute von Tora reden, dann sind die fünf Bücher Mose gemeint. Das ist das Gesetz im eigentlichen Sinne. Und zum Gesetz, zu den fünf Büchern Mose, gehört im Alten Testament ja auch noch die Propheten dazu und die sogenannten Schriften. So kommt auch das Kunstwort zustande, das alle drei Teile des ersten Teils der Bibel umfasst. Das Gesetz, die Propheten und die Schriften, T nach. Man muss nur die hebräischen Buchstaben dieser Abteilungen Torah, Nevi'im und Ketuvim zusammennehmen, dann bekommt man dieses Wort Tenach. Daraus besteht also die Bibel im Judentum, erster Teil der Bibel für uns, weil wir ja das Neue Testament noch dazu haben. Die Torah wurde ganz hoch geachtet im Judentum. Und wie gesagt, es ist die wichtigste Frage, wie kann die Tora fürs Leben ausgelegt werden? Wie kann die Tora, das Gesetz des Mose, gelebt werden? Eine interessante Frage zur Zeit Jesu, und es waren insbesondere zwei Gruppierungen, die da ganz unterschiedliche Vorstellungen hatten, die Sadduzäer und die Pharisäer. Die Sadduzäer haben sich von dem Priester Zadok hergeleitet und haben den Opferdienst im Tempel vollzogen, und für sie waren nur die fünf Bücher Mose wichtig. Alles andere, Propheten und die Schriften, haben sie weiter weniger beachtet. Also die Tora, das sind die fünf Bücher Mose, während die Pharisäer eher die volkstümliche Schriftgelehrten waren, die Modernen, die haben sehr viel mehr zur Tora gezählt und zur Grundlage der Heiligen Schriften. Also über die Tora auch auf jeden Fall die Propheten noch dazu genommen. 613 Vorschriften gibt es in der Tora, 613 Gebote und Gesetze. Und für die Pharisäer war klar, diese Gesetze müssen eingehalten werden. Es gibt viele Bestimmungen, die das Leben im Alltag regeln. Und diese 613 Bestimmungen, die sind absoluter Grundbestand. Den muss man auf jeden Fall einhalten. Und damit es geschieht, haben die Pharisäer noch viele andere Vorschriften dazu gemacht. Die sogenannten Vorschaltgesetze, oder haben Zaun um das Gesetz gemacht, damit man die auf jeden Fall nicht übertritt. Denn die Einhaltung der Gebote, das war entscheidend, um mit Gott im Einklang zu sein, um für den Kult im Tempel fähig zu sein. Also hat man die Gesetze möglichst noch verschärft. Man hat noch Zusatzgesetze gemacht, damit man die eigentlichen Gebote nicht übertritt. Das war eine Hochwertung der Tora, eine Hochwertung des Gesetzes. Ich mache ein Beispiel. Im zweiten Buch Mose steht der Satz: Du sollst das Böcklein nicht kochen in seiner Muttermilch. Ein Tierschutzgesetz bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man Jungtiere ein bisschen älter werden lassen soll. Die sollen nicht schon geschlachtet werden, wenn sie noch nicht einmal richtig entwöhnt sind. Du sollst das Böcklein nicht kochen in seiner Muttermilch. Jedes Tier hat auch ein Recht, ein bestimmtes Leben zu führen, eine bestimmte Zeit zu haben. Also man könnte sagen, es ist ein Tierschutzgesetz. Die Pharisäer gehen nun her und sagen, das Gebot, das müssen wir sozusagen absichern und müssen schauen, dass das nicht übertreten wird. Also trennen wir von vornherein Fleisch und Milch. Das ist bis heute noch so im jüdischen Haushalt, wird Fleisch und Milch getrennt. Es gibt einen Kühlschrank für Milchspeisen, es gibt einen Kühlschrank für Fleisch, und es wird beinlich auseinandergehalten. Wer also koscher lebt nach den Speisevorschriften, der hält es auseinander. Das hat diesen Hintergrund. Und die Verschärfung ist durch die Pharisäer eingetreten. Man hat die eigene Vorschrift aus der Tora hergenommen und hat sie noch einmal verstärkt. Anderes Beispiel, der Sabbat. Sabbatgebot besagt, wenn die Sonne untergeht, beginnt der Sabbat. Und die Pharisäer gesagt, naja, diesen Zeitpunkt könnte man ja leicht verpassen. Und dann hat man das Sabbatgebot übertreten. Also beginnt der Sabbat schon einen Durchmesser Sonnenscheibe, bevor die Sonne am Horizont auftrifft. Also man hat immer wieder versucht, die Gesetze nochmal zu verschärfen, damit man sie nur ja nicht übertritt. Das war ganz, ganz wichtig. Wenn alle Juden den Sabbat einmal einhalten, dann wird der Messias wiederkommen. Das war die Überzeugung der Pharisäer. Torah, das ist der Baum des Lebens. Wer die Torah einhält, der hat ein gutes, ein echtes, schönes Leben. Wenn man heute im Synagogengottesdienst teilnimmt, dann merkt man auch, wie die Torah diese Wertschätzung über die Jahrhunderte hinweg erhalten hat und das bis heute auch so gepflegt wird. Die Synagoge ist auf den Torahstein ausgerichtet. Der Torahstein ist in der Mitte. Und wenn dann der Synagogengottesdienst beginnt, dann wird die Torahrolle feierlich herausgenommen. Sie wird aus dem Schrein genommen und sie hat einen Mantel an. Ihr seht es hier auf dem Bild. Der Junge bei seiner Bar Mitzwa trägt die Torahrolle. Sie wird in der gesamten Gemeinde herum getragen und jeder darf sie auch mal anfassen, allerdings nicht einfach mit der Hand, sondern man hat seinen Gebetsschal an und man nimmt den Gebetsschal, küsst den Gebetsschal und mit dem Gebetsschal langt man dann an die Torahrolle hin. Also die Torah schenkt mir Leben, sie schenkt mir alles, was ich zum Leben brauche. Sie ist der Baum des Lebens und die schätze ich sehr hoch ein, die wertschätze ich. Sie wird geküsst, dann wird sie feierlich entkleidet und wird aufgerollt und es wird daraus vorgelesen. Am Schluss wird sie wieder zusammengerollt, zusammengeschnürt, sie wird wieder in den Mantel hineingesteckt und es wird noch einmal herumgetragen und es wird noch einmal so diese Wertschätzung zur Torah zum Ausdruck gebracht. Am Gottesdienst teilnehmen und sozusagen kultfähig ist der Jude, wenn er seine Bar Mitzwa gefeiert hat. Er ist der Sohn des Gesetzes dann. Er darf zum ersten Mal öffentlich aus der Torah, aus dem Gesetz des Mose vorlesen. Das ist ein besonderes Fest. Am 13. Geburtstag wird dieses Fest gefeiert und er gehört damit zur Gottesdienstgemeinde. Heutzutage gibt es natürlich auch die Bat Mitzwa, die Tochter des Gesetzes, auch jüdische Mädchen dürfen mittlerweile diesen Titel tragen und Tochter des Gesetzes sein. Im Judentum wird das auch deutlich, dass die Torah so einen hohen Stellenwert hat, weil ein eigenes Fest der Torah gewidmet ist. Simchat Torah, Freude an der Torah, Freude am Gesetz, heißt es übersetzt. Am letzten Tag des Laubhüttenfestes ist dieses Fest angelegt. Eigentlich ist das Laubhüttenfest schon vorbei. Man hat 8 Tage lang gefeiert, hat sich daran erinnert, dass das Volk Israel in der Wüste gut versorgt wurde. Deshalb wohnt man auch in Laubhütten. Und wenn das Fest vorbei ist, dann bricht ja das Volk Gottes auf die Wüstenwanderung und nimmt sozusagen das Gebot, den Bund Gottes mit. Und genau am 9. Tag, wenn das Laubhüttenfest vorbei ist, wird dann das Fest Simchat Torah gefeiert. Man nimmt das Gebot mit ins Leben hinein. Psalm 119, noch ein weiteres Beispiel, um zu zeigen, wie wichtig dem Juden die Torah ist. Der Psalm 119 ist unser längster Psalm, den wir in der Bibel haben. 176 Verse lang und es geht in jedem Vers nur um das eine, wie wichtig die Torah ist, wie sie das Leben stärkt, wie sie das Leben prägt. Der Psalmbeter kann sich gar nicht in Formulierungen erschöpfen, wie sehr er die Torah braucht, wie sie ihn das Leben erleichtert und wie sie das ganze Leben prägt. Um die Gesetzeserfüllung geht es Jesus auch in der Bergpredigt, im weiteren Abschnitt nach den Jüngersprüchen. Matthäus 5, 17 bis 18. Jetzt haben wir schon ein bisschen so eine kleine Ahnung, wie wichtig die Torah ist in der damaligen Zeit und über die damalige Zeit hinaus bis heute. Torah, also das Zentrale, das Zentrum des jüdischen Glaubens, Einhaltung der Torah. Jesus sagt in seiner Bergpredigt: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Das Gesetz hat Bestand bis ans Ende der Zeit. Das Gesetz, das durch Mose gegeben ist, wird nicht aufgelöst, es wird nicht veralten, es wird bestehen bleiben, solange diese Erde auch besteht. Nichts wird davon weggetan. Interessant, Jesus nimmt zum Gesetz auch die Propheten dazu, ganz ähnlich wie das die Pharisäer auch gesehen haben. Gesetz und Propheten gehören zusammen. Nicht der kleinste Strich, nicht der kleinste Punkt wird vom Gesetz weggenommen werden. Das hat in der Tradition des Judentums bewirkt, dass man Torahrollen sofort ausgesondert hat, wenn irgendetwas nicht gepasst hat an der Rolle, wenn irgendein Fehler abgeschrieben wurde, wenn ein kleiner Strich, ein Tüpfelchen gefehlt hat, dann sind diese Rollen vernichtet worden. Nur eine vollkommen einwandfreie Torahrolle, die bis heute in Jerusalem geprüft werden muss, kann auch in einer Synagoge verwendet werden. Das hat bewirkt, dass der Textbestand der Torah, des Gesetzes, über die Jahrhunderte hinweg einwandfrei überliefert worden ist. Dieses Gebot, nur ja nichts wegzunehmen oder hinzuzufügen, wie wir es gerade in der Losung gehört haben. Denn das ist eines dieser 613 Gebote, 5. Mose 4, Vers 2, es wird nochmal wiederholt, im 13. Kapitel. Ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete. Der Überlieferungsbestand wird durch das Wort Gottes selber geschützt und gesichert. Es war ein Gebot, die Gebote nicht zu verändern, nichts davon wegzunehmen, nichts hinzuzufügen. Nicht einmal den kleinsten Buchstaben. Was ist denn der kleinste Buchstabe im Gesetz? Der kleinste Buchstabe im Gesetz oder im hebräischen Alphabet ist das Jod. Hier sieht man es gleich, ein bisschen klein. Aber hier haben wir das gesamte Alphabet mal im Überblick. Alle Buchstaben. Der kleinste Buchstabe ist nur ein kleines Häkelchen. An 10. Stelle ist er zu finden, also zweite Reihe, erste Spalte, wirkt wie ein einziger Punkt, ist aber ein kleines Häkelchen. Es ist der kleinste Buchstabe, aber keinesfalls der unbedeutendste Buchstabe. Die hebräische Schrift setzt sich eigentlich aus Bildern zusammen. Die einzelnen Buchstaben sind letztendlich Symbole oder aus Symbolen entstanden. Man könnte jeden Buchstaben in ein kleines Quadrat einzeichnen. Man hat deshalb auch von der Quadratschrift gesprochen oder Quadratnotation. Und jedes dieser einzelnen Buchstaben ist ein kleines Bild. Das allererste, ein Aleph, soll einen Ochsenkopf darstellen. Das zweite, das Bet, ist ein Haus. Das dritte ist wie der Kamelkopf, ein Gimmel. So kann man die einzelnen Buchstaben immer mit einem Bild auch in Verbindung bringen. Und das war auch die ursprüngliche Bedeutung dieses Buchstabens. Der 10. Buchstabe, das J, der kleinste Buchstabe, hat die Bedeutung Hand. Es ist wie wenn wir unser Quadrat hernehmen und diesen kleinen Haken von oben in dieses Quadrat reinsetzen, wie wenn ein Finger von oben herunterkommt, wie wenn die Hand Gottes hier ins Leben eingreift. Interessant, der kleinste Buchstabe soll das Handeln, die Hand Gottes bedeuten. Nicht der kleinste Buchstabe soll vom Gesetz hinweggenommen werden. Im Hebräischen sind die Buchstaben dann auch für Zahlenzeichen verwendet worden. Hier habe ich ein Bild dabei. Da sieht man eine Uhr, also auf der hebräischen Uhr sind dann die Buchstaben als Zahlen angegeben. Und da sieht man auch unser J wieder an 10. Stelle, 10 Uhr, J. Und dann braucht man den ersten Buchstaben, wieder dazu. 10 und 1 ist 11. Und so werden also die Zahlen im Hebräischen dargestellt. Der kleinste Buchstabe gehört auch zum Gottesnamen. Zum Gottesnamen Jahwe. Jahwe wird so punktiert, dass man es eigentlich gar nicht aussprechen kann, weil man den Namen Gottes nicht unnütz gebrauchen soll. Also spricht man ihn am besten gar nicht aus. Immer wenn im hebräischen Text der Gottesname kommt, hier sieht man ihn, Jahwe, dann liest man Adonai. Und man stutzt, weil man eigentlich gar nicht lesen kann. Die Vokale und die Konsonanten passen nicht zusammen. Und deshalb kommt man gar nicht in die Gefahr, den Gottesnamen auszusprechen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht unnützlich führen. Also wird sozusagen ein weiteres Gesetz darum gemacht. Wir schreiben den Gottesnamen schon gleich so in unsere Bibel hinein, dass wir ihn gar nicht lesen können. Also ist wieder diese pharisäische Hintergrund, ein Zaun, um das Gesetz zu machen. Das Jod taucht also im Gottesnamen auf und auch in dem Verb Haya sein. Ich werde sein, der ich sein werde. Die Selbstvorstellung Gottes bei Mose im 2. Mose 3, Vers 14. Auch da taucht dieser Buchstabe auf. Es ist ein Teil des Gottesnamens. Um diesen kleinen Buchstaben geht es. Die Gesetzeserfüllung, so redet Jesus dann weiter, hat Auswirkungen für das Himmelreich. Wer eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Jesus verkündigt die Botschaft vom Reich Gottes. Das macht er an ganz vielen Stellen deutlich und klar. Und er macht auch deutlich, wie man dahin kommt. Wie man ins Himmelreich kommt. Tut Buße, glaubt an das Evangelium. Die Gesetzeserfüllung, die Einhaltung der Tora hat Auswirkungen auf das Himmelreich, auf das Reich Gottes. Gott ist gerecht. Die Gebote, die er gibt, müssen also unbedingt erfüllt werden. Um vor Gott bestehen zu können, muss das Gesetz eingehalten werden. Wenn es nicht eingehalten wird, dann entsteht Sünde, Schuld. Sünde und Schuld kann wiederum nur durch Opfer beglichen werden. Gottes Gerechtigkeit ist also an die Einhaltung seiner Gebote gebunden. Das ist die Grundüberzeugung, die die Menschen mitbrachten, die Jesus hörten bei der Bergpredigt. Diese Hochwerdung des Gesetzes, wir müssen das Gesetz einhalten, am besten machen wir ein paar Gesetze außenrum, damit es wirklich nicht geschieht, dass wir das übertreten. Der kleinste Buchstabe ist nicht der unbedeutendste, er ist sogar ein Gottesname drin. Also wir haben es mit Gott zu tun, wenn es um die Gebote geht. Die Menschen kamen also von ihrer Geschichte, von diesem Verständnis her. Und es ist noch einmal verstärkt oder intensiver vor Augen gewesen dadurch, dass die Herrschenden immer auch am Gesetz des Mose gemessen wurden. Die Tora war der Maßstab, ob jemand gut regiert oder schlecht. In den Chronikbüchern haben wir das noch überliefert, da werden alle Könige, die in Israel regiert haben, auch nach der Tora beurteilt. Haben sie die Tora eingehalten? Haben sie sich an die 10 Gebote gehalten? Dann war es ein guter König. Dann hat er gut regiert. Hat er das nicht gemacht? Hat er die 10 Gebote übertreten? Nicht eingehalten? Dann war es ein schlechter König. Dann hat Gott auch seine Zuwendung abgezogen. Die Beurteilung der Könige geschieht also nach diesem Kriterium, ob sie die Gebote halten. Die Könige im Nordreich waren da alle unten durch. Die haben alle schlecht abgeschnitten. Interessant sind die Könige im Südreich, Juda. Das sind ja die Nachkommen Davids. Jesus bezeichnet sich als der Davidssohn. Wenn wir noch drauf kommen. Also die Kritik der Propheten entzündet sich immer daran, ob denn die Gebote Gottes auch wirklich in Geltung stehen, ob sie Beachtung finden, ob sie eingehalten werden. Auch da wieder, Einhaltung der Gebote bedeutet, wir sind im Einklang mit Gott. Er ist mit uns zufrieden. Er tut uns Gutes. Seine Gerechtigkeit wird Genüge getan. Man kann an ganz verschiedenen Stellen der Geschichte Israels hineinstoßen und wird also immer wieder diesen Zusammenhang feststellen. Die Propheten begleiten die Regierungen der Könige und achten darauf, dass die Tora eingehalten wird. Oder sprechen dann auch Unheil aus, wenn das nicht der Fall ist, wenn das Gesetz missachtet wird. Ich habe hier einfach mal drei Könige als Beispiel mitgebracht, oder die sollen uns das nochmal verdeutlichen. Der Josaphat war ein guter König. Er hat die Gebote Gottes befolgt. Wer über ihn etwas nachlesen will, im 2. Chronikbuch, Kapitel 19, ist da vieles berichtet. Er führt eine Gesetzesreform ein. Er will, dass das Gesetz des Mose gut beachtet wird im Volk. Und deshalb ist seine Regierung dann auch gesegnet. Er erlebt eine lange Regierungszeit und hat Ruhe von den Feinden, keine Kriege. Also Gott segnet, dass er das Gesetz achtet. Der Manasse ist ein ganz interessanter Fall. Der Manasse ist so ziemlich das Gegenteil von dem Josaphat. Der hat alles übertreten, was man nur übertreten kann, hat aber dann gemerkt, dass das falsch ist. Ich lese uns mal den Abschnitt vor, der im 2. Chronikbuch über den Manasse steht. Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 55 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn missfiel. Nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte, er baute die Opferhöhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, und errichtete den Baalen Altäre und machte Bilder der Aschera und betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Er baute auch Altäre im Hause des Herrn, von dem doch der Herr gesagt hatte, zu Jerusalem soll mein Name sein ewiglich, und baute Altäre dem ganzen Heer des Himmels in beiden Vorhöfen am Haus des Herrn. Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal Ben Hinnom und achtete auf Zeichen und Vogelgeschrei und die Zauberei und bestellte Geisterbeschwörer und Zeichendeuter und tat viel, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Er stellte auch das Bild des Götzen, das er machen ließ, ins Haus Gottes, von dem Gott zu David gesagt hatte und zu seinem Sohn Salomo, in diesem Hause zu Jerusalem, das ich erwählt habe vor allen Stämmen Israels, will ich meinen Namen wohnen lassen ewiglich und will nicht mehr den Fuß Israels weichen lassen von dem Lande, das ich ihnen Vätern bestimmt habe, sofern sie halten und alles tun, was ich ihnen durch Mose geboten habe, nach dem ganzen Gesetz, den Geboten und Rechten. Also alles, was man so ziemlich übertreten kann, hat der Manasse getan, hat lauter andere Götzen aufgestellt und hat sich um Gott überhaupt nichts geschert. Um das Gesetz, um die Tora überhaupt nicht. Aber Manasse verführte Juda, also nicht nur er selber, sondern auch sein Volk hat er dazu verführt, aber Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, dass sie es ärger trieben als die Heiden, die der Herr vor den Israeliten verdeckt hatte. Und wenn der Herr zu Manasse und seinem Volk reden ließ, merken sie nicht darauf. Darum ließ der Herr über sie kommen, die Obersten des Heeres des Königs von Assur, und die nahmen Manasse gefangen mit Fesseln und legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. So, das ist die Geschichte von dem Manasse. Und jetzt kommt die Wende. Und diese Wende ist hochinteressant. Und als er in Angst war, flehte er zu dem Herrn, seinem Gott, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und als er bat, ließ sich der Herr erbitten, und er hörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem und in sein Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Der Manasse, der so völlig daneben lag, Götzendienst ohne Ende betrieben hat, der erkennt auf einmal, dass Gott, der Gott Israels, der wahre Gott ist, und er demütigt sich. Er tut Buße. Danach baute er die äußere Mauer an der Stadt Davids westwärts zum Gihon hin im Tal, und wo man zum Fischtor hineingeht, und führte sie um den Ofel und machte sie sehr hoch Und er legte Hauptleute in alle feste Städte Judas, er entfernte die fremden Götter und die Götzen aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er gebaut hatte, auf dem Berge des Hauses des Herrn und in Jerusalem und warf sie hinaus vor die Stadt und er stellte den Altar des Herrn wieder her und opferte darauf Dankopfer und Lobopfer und befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Bekehrung hoch drei. Er demütigt sich und Gott segnet seine Regierung, weil er die Tora wieder achtet und wieder einhält. Nach dem Manasse kommt ganz kurz sein Sohn Ammon an die Regierung, 2 Jahre nur, macht wieder alles kaputt, tut, was dem Herrn missfiel. Darauf folgt der König Josia. Josia ist wieder ein guter König. Unter seiner Regentschaft wird das 2. Gesetzesbuch des Mose aufgefunden, Tora. Das, was wir unter 5. Buch Mose kennen, das wird da bei einer Restaurierung des Tempels gefunden. Und es löst wieder eine Reform in Jerusalem aus und in Israel, eine Hochachtung des Gesetzes gegenüber. Der König demütigt sich, tut Buße. Und immer wenn der König Buße tut, wenn das Volk Buße tut, lässt Gott Gnade vor Recht ergehen. Das Gesetz bleibt in Kraft. Es wird nichts weggenommen. Die Vernichtung wäre eigentlich die Strafe dafür, dass das Gesetz nicht beachtet wird. Aber sobald jemand sich demütigt, Buße tut, lässt Gott Gnade vor Recht ergehen. Das Gesetz des Mose durchzieht die gesamte Geschichte Israels. Ich habe hier 4 Bilder, die das nochmal zum Ausdruck bringen. Auf dem 2. Bild ist der König Josia zu sehen, wie ihm das Gesetz des Mose vorgelesen wird und wie er sich demütigt und gleich ein Fasten ausruft und das Gesetz zur Befolgung dem Volk vorliegt und es ehrt und ein Fest feiern lässt, eine Gesetzesreform einleitet. Von Josia geht die Geschichte der Linie bis zum Mose zurück, denn es wird das 5. Buch Mose entdeckt. Und das bringt uns bis an den Anfang der Geschichte Israels, wo Mose das Gesetz Gottes empfängt. Aus der Zeit des Josia sind die ältesten Funde von Qumran. Wenn Sie nach vorne dann schauen, Josia hat regiert, als der Prophet Jesaja, der Prophet Jeremia unterwegs waren. Und diese Gesetzeswerke, die unter Josia aufgeschrieben worden, die haben überdauert und sind überliefert worden und wurden in den Höhlen von Qumran versteckt. Die Essener haben das bewerkstelligt. Im jüdisch-römischen Krieg hat man Angst gehabt, die Römer können alles zerstören, was sie auch getan haben. Und damit das nicht geschieht, haben sie also ein Höhlensystem am Toten Meer genutzt und haben eine Riesenbibliothek aus dieser Zeit des Josia dort untergebracht. 2000 Jahre später, fast 2000 Jahre später, ist da ein Hirtenjunge unterwegs und will seine Ziegen hüten. Eine Ziege hat sich verlaufen, ist nicht mehr auffindbar. Er wirft einen Stein und er merkt, dass da irgendwas klirrt und hat einen Tonkrug getroffen. Jede einzelne Schriftrolle war in einem Tonkrug versteckt und er findet also ein Riesenarsenal von Tonkrügen mit alten Schriftrollen. War natürlich überhaupt nicht ihm bewusst, was er da gefunden hat. Er hat diese Schriftrollen, eine halt davon genommen, hat sie auf dem Markt in Jerusalem verkauft, hat gutes Geld gebracht, deshalb hat er sich dann gleich noch ein paar weitere besorgt und hat da so peu à peu Schriftrollen unter die Leute gebracht. Irgendwann hat auch ein Gelehrter das mitbekommen und hat also auf dem Markt von Jerusalem so eine Rolle erstanden und gemerkt, das ist altes Material. Und hat dann nachgeforscht, wo kommen die eigentlich her. So ist mit dem Hirtenjungen auf die Spur gekommen und hat also diese riesengroße Bibliothek entdeckt, die bis heute noch nicht ausgewertet ist. Aber das Interessante ist, das Wort Gottes ist bis ins Kleinste hinein überliefert worden. Das ist das eine, was man erkennen kann. Und wie gesagt, über Qumran geht die Linie eigentlich zurück in die Zeit des Königs Josia, wo man die biblische Schrift 5. Mose aufgefunden hat, was uns sozusagen bis in die Anfangszeit zu Mose zurückbringt. Jesus hatte Kontakt zu den Leuten von Qumran. Er hatte Kontakt zu den Essenern. Damit haben wir sozusagen eine historische Linie zur gesamten Gesetzesreligion seines Volkes. Und ihm ist es natürlich auch sehr wichtig, dass das Gesetz eine Geltung hat und beanspruchen darf. Nicht der kleinste Buchstabe soll wegfallen. Das macht Jesus in seiner Bergpredigt gleich am Anfang deutlich. Die Essener, vielleicht da noch ein Satz dazu, haben sich als die Elite Israels verstanden. Die Essener haben sich abgesondert, haben da am Toten Meer gelebt, haben Schriftstudium betrieben, deshalb auch diese große Bibliothek, haben sich auch natürlich Gedanken gemacht, wie legt man die Torah am besten aus, und sie waren der Meinung, dass sie Söhne des Lichts sind. Wenn Gott am Ende der Zeit das Gericht über die Welt hereinbrechen lässt, dann werden sie die Aufgabe haben, das Gesetz besser auszulegen als die Pharisäer. Sie werden die Aufgabe haben, bessere Priester zu sein als die Sadduzäer. Also bei ihnen ist sozusagen die beste Form der Gesetzesauslegung möglich. Und jetzt kommt Jesus her und lehrt die bessere Gerechtigkeit. Die bessere Gerechtigkeit und übt damit Kritik an aller Torah-Auslegung, die zu seiner Zeit betrieben worden ist. Die Torah-Auslegung der Sadduzäer, der Pharisäer und auch der Essener. Es gibt eine bessere Gerechtigkeit. Vers 20, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Es braucht die bessere Gerechtigkeit, um in den Himmel zu kommen. Da stellt sich natürlich die Frage, worin besteht nun eigentlich diese bessere Gerechtigkeit? Es ist ganz einfach, sie besteht in Jesus, in seinem Heilshandeln, das, was er für uns getan hat, durch Kreuz und Auferstehung, das ist die eigentliche Gesetzeserfüllung. Wenn Schuld geschieht, dann wird sie gesühnt am Kreuz und das geschieht ein für alle Mal. Der Apostel Paulus fasst es in einem anderen Wort zusammen, in einem anderen Satz. Aus dem Römerbrief, Kapitel 10. Diesen Zusammenhang, den Jesus in der Bergpredigt ganz am Anfang schon aufstrahlen lässt, den fasst er zusammen in dem Satz: Christus ist das Gesetzesende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Wer den Glauben an Jesus annimmt, der ist gerecht, denn in Jesus ist die ganze Gesetzesauslegung zum Ziel gekommen, zum Telos. Telos steht hier, Ende des Gesetzes. Man kann sagen, es ist der Zielpunkt des Gesetzes, es ist die Erfüllung des Gesetzes und es ist damit auch das Ende der verurteilenden Wirkung des Gesetzes, weil Jesus derjenige ist, der für die Schuld gerade steht und unsere Sünde auf sich nimmt. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht, der erfüllt das Gesetz Gottes, von dem kein Jota weggenommen wird. Das Gesetz bleibt also bestehen, aber es ist erfüllt in Jesus. Wer an ihn glaubt, der ist vor Gott gerecht, weil Jesus für ihn das Gesetz erfüllt hat. Die Botschaft und der Gnade von der Barmherzigkeit Gottes. Das ist sozusagen die Grundsatzerklärung, die Jesus zur Torah gibt. Und dann folgen in der Bergpredigt die sogenannten Antithesen. Die reiße ich jetzt nur ganz kurz an, denn die Antithesen der Bergpredigt, die verschärfen jetzt ja eigentlich das Gesetz des Mose, die Torah, die 10 Gebote und auch noch andere Einzelgebote, Vorschriften. Es werden 5 Gebote, 5 Gesetze angesprochen von Jesus. Da geht es um Mord, sollst dich töten. Ich aber sage euch, das ist halt Antithese, ne? Ich aber sage euch, ich sage euch was anderes. Wenn du schon du nass sagst oder du nichts nutzt, dann hast du dieses Gebot schon übertrieben. Oder Ehebruch. Du sollst dich Ehe brechen. Ich sage euch, wer eine Frau ansieht, sie begehrt, der hat die Ehe schon gebrochen in seinem Herzen. Mein Eid, euch ist gesagt, dass ihr keinen Eid schwören sollt, dass ihr keinen falschen Eid schwören sollt. Ich aber sage euch, schwört überhaupt keinen Eid. Das Vergelten, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch, wenn einer dich bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Wenn dich jemand um ein etwas bittet, dann gib ihm noch mehr dazu, gib ihm den Mantel. Die Nächstenliebe. Euch ist gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Also Jesus verschärft das Gesetz ins Unermessliche. Unerfüllbar. So ist es nicht zu halten. Und er macht damit klar, nur er ist derjenige, der diese Erfüllung bringt. Und nur im Glauben an ihn ist auch für uns eine Erfüllung des Gesetzes möglich, weil er es erfüllt. Interessant ist, dass Jesus hier mit dem fünften Gebot, dem sechsten Gebot anfängt, Mord und Ehebruch. Ich habe mal eine jüdisch-messianische Auslegung zu diesem Textbereich gehört, Antithesen der Bergpredigt. Und ich denke, das ist ganz interessant und auch richtig so. Es spricht hier der David-Sohn, Jesus, also der sich in der direkten Linie zu den Königen Judas rechnen kann. Da wird ja auch der Messias erwartet, aus dem Hause Davids, Jesus, der David-Sohn. Und er erfüllt die Gebote Gottes, die der David, der strahlende König David, übertreten hat. Die ganze Geschichte mit der Batseba und mit Uriah, Mord, Ehebruch, er übertritt wichtige Gebote aus dem Dekalog, aus den 10 Geboten. Aber Jesus, der neue David-Sohn, der Messias, der steht auch für diese Übertretungen gerade. Er erfüllt die Gebote Gottes. Der Glaube an ihn, an Jesus, macht gerecht vor Gott. David ist auch in der Hinsicht ein Vorbild, dass er sich immer wieder bei Verfehlungen gedemütigt hat, dass er Buße getan hat und dadurch Gnade vor Recht erworben hat bei Gott. Gesetzeserfüllung. Die Antithesen haben auch durchgeschlagen auf den kleinen Katechismus Martin Luthers. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Martin Luther legt die 10 Gebote so aus, dass er nicht auf das Verbot hinaus will, sondern das, was eigentlich positiv mit einem Gebot gemeint ist. Also nicht, was ich nicht tun soll, legt er aus, sondern was ich anstelle des Verbotenen lieber tun soll. Beispiel, du sollst nicht töten. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unser Nächster an seinem Leibe keinen Schaden noch Leid tun, sondern ihm helfen, beistehen in allen Nöten. Das bedeutet dieses Gebot. Oder das achte, du sollst nicht falsch Zeugnis reden für deinen Nächsten. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben, sondern, jetzt kommt's, ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden, alles zum Besten kehren. Die guten Lebensregeln Gottes, so wie die Tora das Leben gut gestalten kann. Nichts soll wegfallen von diesem Gesetz. Jesus erfüllt es. Deshalb braucht auch nichts wegzufallen. Und was im Alten Testament für die Gebote schon gesagt wird, das wird auch für das Evangelium von Jesus gesagt. Das gilt für die Botschaft von der Barmherzigkeit, die Jesus uns Menschen gebracht hat. Denn ganz am Ende der Bibel taucht es noch einmal auf. In der Offenbarung des Johannes, Kapitel 22, da können wir lesen, in der Losung war es auch mit angedeutet, ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihnen die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihnen seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Wie kommt man in das Himmelreich? Wenn man etwas wegnimmt oder etwas hinzufügt, dann wird die Botschaft von Jesus beschädigt. Dann ist die Botschaft von der Barmherzigkeit, von der eigentlichen Gebotserfüllung nicht mehr identisch. Deshalb Schlusssatz, Schlusswort. Ein demütiges, ein bußfälliges Herz findet Gottes Barmherzigkeit. Das ist gegenüber selbstgerechter und letztendlich unerfüllbarer Gesetzeserfüllung die bessere Gerechtigkeit. Es ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Davon hören wir im zweiten Teil dann mehr. Jetzt machen wir einfach 10 Minuten Pause. Vielen Dank.